Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ApoPlau. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute ist unser Gast Dr. Janosch Priebe, Neurowissenschaftler und Experte für wissenschaftliche Methoden. Ja, herzlich willkommen, Janosch. Wir freuen uns sehr, dich bereits ein zweites Mal bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Und für alle, die vielleicht die erste Folge mit dir nicht gehört haben, stell dich doch super gerne noch einmal vor.
Ja, ich freue mich auch. Das ist ja, glaube ich, jetzt 2 oder 3 Jahre her. Ja, du hast mir gerade schon ganz gut vorgestellt. Janosch Priebe, Neurowissenschaftler, Psychologe und mache eben viel zu wissenschaftlichen Methoden, Studienanalysen und bin bei Instagram ein bisschen unterwegs mit @drjapp_. Habe 10-mal so viel Follower wie Christina ungefähr, aber bin trotzdem kleiner als Account. Und ja, freue mich, dass ich hier sein darf. Genau. Ja.
Besser hättest Hallo du dich auch. Einleiten können. Hanna ist auch da.
Meinerseits, ich bin auch dabei. Das ist sehr nett.
Aber bei Hanna weiß ich leider die Follower nicht.
Das ist noch weniger die als Follower bei Christina.
Nein, das war doch nur Spaß. Nee, und ich hab zu meiner Freundin vorhin gesagt, ich freue mich da zu sein, weil es ist da eine Runde, wo ich nicht die unsympathischste Person bin im Raum. Und ja. Den musste ich leider bringen. Nein, lassen wir diese dämlichen Insider. Also, und ich freue mich, dass ich da bin.
Ihr hört schon raus, wir kennen uns schon eine Weile. Also das haben wir ja schon mal gesagt. Aber damals, als ich meinen Insta-Account gemacht habe, war so Janosch mit ziemlich die erste Person, die mir da gefolgt ist. Also ist das total cool, dass wir jetzt auch so viele Jahre danach hier wieder zusammenkommen. Ja, kann man ja auch mal erwähnen.
Das stimmt allerdings.
Auf alle Fälle.
Und ich würde sagen, bevor es hier noch lustiger wird, fangen wir einfach mal an.
Sehr gerne.
Wir wollen heute mit dir ein bisschen darüber reden, was du natürlich auch auf Social Media machst. Denn auf Social Media sind viele wissenschaftliche oder auch gesundheitsbezogene Aussagen und du ordnest diese wissenschaftlich ein in deinen Videos. Wie können denn Menschen ohne wissenschaftlichen Hintergrund solche Videos einordnen?
Also meine Videos einordnen oder gesundheitsbezogene Informationen einordnen?
Die gesundheitsbezogenen.
Ja, das ist eine Frage. Na, damit öffnet man natürlich die Büchse der Pandora, weil die frustrierende Antwort meiner Meinung nach ist gar nicht. Das ist leider das Problem. Hast du von Laien gesprochen oder wie war deine Formulierung, Hanna? Darf ich nochmal nachfragen?
Genau.
Oder Laien. Einfach, genau. Ja, also ich hätte schon gesagt Laien.
Laien.
Aber mich würde auch interessieren, weil du Zweiteres gesagt hast, ob wir deinen Videos einfach so trauen können. Aber gerne nochmal zurück zu Punkt 1.
Naja, grundsätzlich sollte man erstmal in der Tat überhaupt keinen Videos trauen. Das ist sowieso klar, weil Wissenschaft ja eigentlich Hinterfragen ist, also Neugier und Hinterfragen. Aber es ist leider so, diese ganzen gesundheitsbezogenen Informationen, die sind für den Laien leider nicht einordnenbar. Das ist einfach so. Und jetzt kann man natürlich sagen, woran macht man das dann fest? Ja gut, da ist vielleicht jemand, der ist Biologe oder da ist jemand, der ist Hausarzt. Autoritätsargument zieht irgendwie nicht, aber dann ist oft, könnte man meinen, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Person zumindest weiß, wovon sie redet. Gibt aber auch viele Profile, bei denen das Gegenteil der Fall ist. Und dann war natürlich das große Ding, werden da Quellen angegeben oder nicht? Das war früher ein ganz guter Indikator. Also wenn jemand weiß, was PubMed ist, für die Leute, die es nicht wissen, ist eine wissenschaftliche Datenbank und da hatte irgendjemand PubMed-Links in der Caption, dann wusste man zumindest, okay, der weiß, dass eine wissenschaftliche Veröffentlichung was Spezielles ist, was man zitieren muss. Aber das hört jetzt eben auch auf, weil das mittlerweile auch jeder unten reinmacht. Also jeder blendet Quellen ein, hat Quellen in der Caption und dadurch wird das wahnsinnig unübersichtlich. Und da steht im Endeffekt, ich will gar nicht sagen der Laie, das klingt nämlich so, deswegen habe ich eben nochmal nachgefragt, ob wir es so nennen wollen, weil du hast einen anderen Begriff verwendet, Hanna, du hast nicht Laie gesagt, deswegen deswegen ist man da als Konsument oder Konsumentin, steht man da eigentlich relativ auf verlorenem Posten. Das ist ganz, ganz frustrierend, wenn ich es jetzt mal so allgemein beantworten darf. Wenn die Person wirklich Wissenschaftler, Wissenschaftlerin ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie zumindest die Studien, die sie zitiert, versteht. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Gibt aber auch genug Leute, die forschen und die dann zwar nichts Falsches sagen, aber die eine bestimmte Übertragbarkeit nicht verstehen. Gibt zum Beispiel eine sehr prominente Krebsforscherin, die hat tolle Sachen gemacht, aber sie versteht nicht, dass ihre In-vitro-Studien leider, also man will immer nicht sagen, nicht übertragbar. Das ist auch immer so eine Quatschaussage. Aber nicht für diese Claims herhalten, die sie trifft, zum Beispiel. Ja, also wenn ich ein Beispiel nennen darf, man sagt zum Beispiel, dass Proteine Krebs begünstigen. Das ist in vitro so, beziehungsweise es ist eigentlich nicht mal in vitro so, sondern es werden bestimmte Stoffe durch Proteine aktiviert, die mit Zellvermehrung assoziiert sind. Und weil Krebs halt auch eine Zellvermehrung ist, heißt es dann, okay, Proteine tun mTOR, heißt das, führen eben zur Aktivität von diesem mTOR. Und dadurch ist es auch mit Krebs assoziiert. Und diese mechanistischen Sachen zu übertragen, das funktioniert halt auch nicht. Das heißt, wir werden da noch genauer drauf eingehen. Ich will den Monolog jetzt auch beenden. Man hat ein riesengroßes Problem und es ist quasi nicht möglich. Ich kann ja auch nicht einordnen, als Laie, ob das stimmt, was ihr über irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwelche Medikamente sagt. Ja, oder gerade über die freiverkäuflichen Sachen. Damit kennt sich ja fast niemand wirklich aus. No. Wer stimmt, warum, wer sagt denn, dass man Nasenspray nicht dauerhaft nehmen soll, weil das irgendjemand aus der Apotheke sagt? No. Also
Guter
da hat
Punkt, ja.
man, ja.
Ja,
Ja.
aber ich bin jetzt noch bei so In-vitro gerade hängen geblieben, ehrlicherweise, weil wir jetzt gesagt haben, Laien, Konsumenten, Wenn wir jetzt mal so einen Beipackzettel aufrufen oder ja, uns spontan zu einem Medikament einlesen, dann wird oft eingeleitet mit dem Satz, In-vitro-Studien haben gezeigt das oder In-vitro-Studien haben nicht gezeigt das. Also wie beurteile ich das als Laie? Gar nicht, dass der Satz so anfängt.
Naja, jetzt wird's ja kompliziert, weil jetzt ist der Laie interessiert sich ja jetzt schon für In-vitro-Studien. Steht das in Beipackzetteln drin? Steht da was von
In der
In-vitro-Studien?
Fachinformation hätte ich jetzt gesagt,
In der Fachinformation.
aber das ist jetzt bestimmt, deswegen kann ich nicht zu 100% sagen, es steht doch auch manchmal bei Kontraindikationen, Nebenwirkungen, Schwangerschaft, Stillzeit, da fängt das doch auch mit dem Satz an. Aber nagelt mich nicht fest da
Ja.
drauf.
Da ist es jetzt natürlich so, wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, eine Kontraindikation für die Schwangerschaft aus einer Tierstudie hat, dann ist das ja bei einem Medikament irgendwie noch sinnvoll, dass man sagt, okay, in der Tierstudie gibt es Probleme. Ob es bei Menschen so ist, wissen wir nicht, aber wir gehen mal davon aus, dass es bei Menschen genauso ist. Dann nehmen wir den Menschen ja was, eine Gefahr quasi weg. Sind wir vielleicht übervorsichtig? Das ist natürlich eine Sache. Aber wenn wir halt sagen, dass zum Beispiel Brokkoli gegen Krebs hilft, ja, oder Brokkolikonsum irgendwelchen krebsvorbeugenden Sachen hat. Und das liest man dann in einer In-vitro-Studie, dass eine Zelle, die in Brokkoliwasser schwimmt, eine halbe Stunde später entartet als eine Zelle, die in Wasser schwimmt. Und die Leute dann Brokkoli fressen, dann trotzdem Krebs kriegen und auch ein schlechtes Gefühl haben. Dann sind wir eben bei einem Problem. Aber diese Sache, In-vitro- und Tierstudien sind nicht auf Menschen übertragbar. Das ist auch wieder eine Simplifizierung. Es kommt darauf an, wofür. Natürlich ist es interessant, was Brokkoli-Extrakte möglicherweise mit dem Zellwachstum machen. Die Frage ist nur zum Beispiel, kann ich an einem Menschen überhaupt eine Dosis an Brokkoli essen? Das ist ja bei den meisten Lebensmitteln so, die vermeintlich gesunde Inhaltsstoffe haben. Kann ich die Dosis überhaupt erreichen als Mensch, die vermeintlich gesund ist und übrigens auch die vermeintlich schädlich ist? Stichwort Sucralose. Ne? Nicht nur bei der Erhitzung, sondern generell. Und da ist man dann allein und im Endeffekt, also wenn ich nochmal zurück zum Konsumenten gehe, er soll sich die Studie angucken und soll schauen, war die am Menschen, wurden die eine lange Zeit beobachtet und dann lohnt sich das, sich überhaupt nochmal mit zu beschäftigen. Und dann kommen wir immer noch rein, was sagt die Studie, ne? Ist das wirklich Kausalschlüsse und so weiter. Aber ihr habt da echt mit einem ziemlich frustrierenden Thema angefangen, wenn ich das genau.
Ja, aber du hast gerade schon ganz gut aufgehört, denn dass man sich die Studie eben so angucken soll, ob sie am Menschen stattgefunden hat. Gibt es irgendwelche Indikatoren noch, die ich auf Anhieb feststellen kann, dass es sich irgendwie um eine seriöse Studie handelt? Oder sind Studien generell seriös? Gibt es unseriöse Studien?
Also, wenn eine Studie in einer Fachzeitschrift publiziert ist, das erkennt man an diesen Formatierungen, dann ist es für den Allgemeinverbraucher jetzt mal so, dann ist die seriös. Wir können jetzt nicht anfangen, dass wir wirklich Leute, die keinen wissenschaftlichen Bezug haben, anfangen, Studienqualität zu beurteilen, weil dann öffnen wir Tür und Tor. Dann ist es nicht mehr so, also weil dann wäre das so, wie wenn jetzt irgendjemand morgen sagt, ich fliege jetzt mal ein Jumbo, obwohl ich nicht mal einen Autoführerschein habe. Das ist dann einfach zu viel. Aber wo ich halt drauf gucken würde, ist es eine Studie wirklicher Menschen? Ist es eine Studie an gesunden Menschen? Und das ist auch immer extrem wichtig. Haben wir heute vorhin erst ein Reel gemacht, Stiftung Warentest redet von Omega-3, dass das Tod an kardiovaskulären Erkrankungen verhindert. Ja, die Studie waren Menschen mit kardiovaskulären Erkrankungen. Also Menschen, die das schon haben, wenn die viel Omega-3 konsumiert haben, dann hatten die ein geringeres Sterblichkeitsrisiko an einem erneuten Event. Auf sowas gucken und dann, ja, viele sagen, gab es da eine Kontrollgruppe und so, aber da würde ich schon sagen, das ist wieder zu kompliziert. Also erstmal, ich würde sagen, ist es eine Studie wirklich am Menschen durchgeführt? Wurden die ein bisschen beobachtet? Waren die gesund? Und vielleicht noch, wenn es um Ernährung geht, wurde da wirklich das Nahrungsmittel untersucht oder Extrakte? Also ist das eine normale Dosierung? Also das hat mir jetzt eigentlich ganz gut gefallen. Da bin ich jetzt spontan drauf gekommen. Also ist die Studie wirklich am Menschen? Wurden die eine Zeit lang beobachtet? Waren es gesunde Menschen? Außer natürlich, ich interessiere mich als Morbus Crohn-Patient, also bin ich jetzt persönlich nicht, aber als Morbus Crohn-Patient für speziell. Und wurden da wirklich normale Dosen, normale Lebensmittel untersucht oder haben die Extrakte konsumiert? Weil bei Extrakten sind die Leute ja dann eher wieder bei euch eher richtig. Also in der Apotheke meine ich damit. Ne?
Aber du hast ja jetzt Omega-3 gesagt, das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Omega-3 und Vitamin D, ne? Das ist so ein Ding, da kommt man ja auf Social Media nicht drum rum, wir kommen in der Apotheke nicht drum rum und jetzt hast du gesagt, wer hat denn das Omega-3 eigentlich da eingenommen, also dass man das beurteilen kann.
Da ja, ging es sogar um Nahrungsmittel, da ging es sogar um Nahrungsmittel, ja.
Ja, und dann kommt jemand zu uns in die Apotheke, um zum Beispiel jetzt weg vom Omega-3 zu kommen, aber mit neuen Produkten, ja, oder mit Produkten, die jetzt viel mehr ins Gespräch kommen. Und dann ist es bei uns in der Apotheke immer so, wenn ein neues Produkt vorgestellt wird und wir uns dafür interessieren, dass dann jemand kommt, ein Außendienst, ein Schulungsreferent etc., der diese Produkte in der Apotheke dann vorstellt, die dann einmal schult. Und dann kommt meistens so ein richtiger Katalog, kannst du dir da jetzt vorstellen, an Seiten. Studien haben gezeigt, unsere Produkte im Vergleich zu den anderen etc. Und dann wird das da so durchgeblättert und man sagt dann als Apothekenmitarbeiter, okay, also das können wir ja eigentlich gar nicht mehr so beurteilen. Also.
Naja, doch, finde ja? ich schon, weil wir haben jetzt, ja, da ist jetzt eine Red Flag drin, das ist irgendein Katalog, das sind keine Fachpublikationen.
Ja, okay, vielleicht habe ich es auch übertrieben hässlich gesagt, muss man auch sagen. Das ist
ich glaube nicht. Nee, das meine ich nicht. Aber das sind nicht die Fachpublikationen, diese Peer-Review-Studien, die so formatiert sind. Das ist das normalerweise nicht. Und das wäre jetzt zum Beispiel was, wo ich sagen würde, das mag nett sein, die haben sicherlich eine gute Wissenschaftsabteilung, aber da hat noch niemand Unabhängiges drauf geguckt.
Das finde ich auch eine gute Frage. Sind denn immer, wenn es so von der Firma, die Studie finanziert ist, intern, ist es immer schlecht?
Nee, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Die Frage ist, wurde die in einem sogenannten Peer-Review-Journal, in einem Fachjournal veröffentlicht? Das ist das Entscheidende. Und die ganzen Phase-3-Studien, die sind immer publiziert. Zum Beispiel also die Phase-3-Studien für die Medikamentenzulassung, sogar sehr hochrangig, aber da schauen halt unabhängige Leute drauf. Die interessiert das Pharmaunternehmen nicht, also weder positiv noch negativ und das muss publiziert sein. Aber wir können ja morgen eine Studie machen, inwieweit das Hören eures Podcasts früh gute Laune macht. Ja, wir geben irgendwie, keine Ahnung, 100 Leuten euren Podcast, 100 Leuten meinen alten Podcast und messen die Stimmung. Super wissenschaftliches Design. Und dann postet ihr bei Instagram, guckt mal. Nix ist das, ja, weil das ist nicht fachlich publiziert, nicht in einer Fachzeitschrift, das wurde nicht unabhängig begutachtet. Deswegen denkt man sich, ja, scheint nett zu sein, aber das wäre jetzt dann für mich eine Red Flag. Und bei solchen, ich meine, wir sind ja schon bei den Produkten, die ja schon, jetzt muss sagen, ich habe meine Einstellung zu NEMs auch ein bisschen verändert, also nicht verändert, aber die Kommunikation davon, ich kenne ja solche Sachen, das ist natürlich, wissenschaftlich nicht geprüft, heißt aber nicht, dass es schlecht ist. Aber dass jetzt natürlich der Außendienstler, der da zu euch reinkommt, nicht sagt, ja, und die Studien haben gezeigt, wir sind eigentlich nur teurer, es ist genau wie vorher. Das wäre auch klar.
Wenn wir jetzt bei Studien sind und schon mal so ein bisschen wissen, auf was wir achten müssen, kann man lernen, Studien richtig zu interpretieren? Also, oder ist das immer in Verbindung mit einem Studium, wissenschaftlichen Studium?
Naja, lernen kann man erstmal alles, ne? Das würde ich mal so sagen. Aber natürlich werden die Grundlagen in dem Studium gelegt. Das ist einfach ein weiter Weg. Ich weiß allerdings nicht, ob es wirklich ein wissenschaftliches Studium sein muss. Ich glaube zum Beispiel mit PTA ist ja wirklich noch ein Ausbildungsberuf, ne? Das wurde
Richtig.
noch nicht bachelorisiert irgendwie, genau. Also mit so einem gewissen methodischen und naturwissenschaftlichen Grundverständnis kann man das zumindest lernen, dass man da so ein bisschen Spreu vom Weizen trennen kann. Aber idealerweise hast du Ahnung von dem Feld und eigentlich noch wichtiger, man hat Ahnung von Methoden. Und das ist leider das Problem, dass oft nicht mal Leute in einem bestimmten Feld wirklich Ahnung von Methoden haben. Deswegen reiße ich ja meinen Mund auch so auf und rede über alles Mögliche bei Instagram, weil ich eben die Meinung bin oder das valide sagen kann, dass ich mich mit Methoden ein bisschen auskenne. Aber klar, eigentlich geht das nur, wenn man ein Studium hat und im Idealfall sogar, wenn man selber geforscht hat, meiner Meinung nach. Das ist eigentlich das Ideale, die ideale Voraussetzung. Weil es bleibt ja momentan auch nicht mehr dabei, dass die Leute eine Studie einblenden, die meinen ja auch noch, die Qualität von der bewerten zu können. Also irgendeine Studie wurde publiziert, wurde von irgendwelchen Leuten schon begutachtet und dann kommt irgendjemand, ja, der in seiner Bio hat Fakten statt Mythen oder was auch immer. Ist kein Zitat, habe heute wieder irgendeinen gesehen, dem ich nicht mal folge. Und der sagt dann, ja, die Studie ist nicht gut. Ich meine, das kann man doch nicht antun.
Ich finde es auch krass. Also ich finde es sehr gut, dass sowas natürlich, also dass man einen gewissen Hintergrund auch braucht, um das alles einordnen zu können. Und gut, dass du das so beleuchtest und auch einordnest auf Social Media, weil mein Problem ist ganz oft, ich habe ja gar nicht die Muße nachzugucken, ob das jetzt stimmt, was der mir da sagt in seinen 30 Sekunden. Und dann ploppen da 1000 Studien auf, 1000 Texte. So schnell habe ich auch gar nicht gelesen, was da steht, bin ich ehrlich. Und dann wird mir irgendwas gesagt. Und dadurch, dass man die Links ja in der Caption auch nicht anklicken kann, ich kopiere mir die doch nicht raus. Also entweder glaube ich das dann oder ich glaube es nicht.
Genau, richtig. Das ist der Punkt. Und du siehst halt auch, wenn du ein Auge dafür hast, selbst wenn Studien eingeblendet werden, selbst wenn es Studien sind, die etwas zeigen, was stimmt, was die Person sagt, oft sieht man dann an der Auswahl der Studien, dass die Person keine Ahnung hat.
Gibt es da einen Tipp? Also du sagst jetzt Auswahl der Studien. Also
Naja, nein, nein, den gibt es nicht mehr. Aber das ist
Okay.
wie, es ist quasi so. Da ist jemand zu einem Autorennen eingeladen, ja, das ist quasi das Real. Er hat irgendeine Behauptung und er hat einen Ferrari, einen Trabi und ein Fahrrad in der Garage stehen, um an diesem Autorennen teilzunehmen. Und er fährt da mit dem Fahrrad hin. So ist das quasi vergleichbar. Also man weiß genau, es gibt da, wenn der vernünftig recherchiert hätte, wäre der auf ganz andere Studienkaliber gestoßen. Und er wählt aber irgendeine Scheißstudie. Und dann weißt du, das ist, ich habe halt eine Studie eingeblendet.
Okay.
Das ist, weißt du, das ist so, du fühlst dich dann als Wissenschaftler so, wie wenn Leute zu euch sagen, ihr seid halt eigentlich Einzelhandelskauffrauen in der Apotheke. Ihr tut Zeug rüber und abkassieren. Und da sagt ihr ja auch, nee, mich trifft das jetzt nicht, wenn jemand sagt, ja, ich kann Wissenschaft auch. Aber es ist halt einfach so. Wann ist man auf die Idee gekommen, dass das jeder kann? Wache ich langsam auf und werd temperamentvoll.
Ja, aber das ist ja auch das Ding, wo ich jetzt nochmal hin möchte. Also, ich würde nicht vielleicht sagen, nicht die Medfluencer-Bubble auf Instagram, aber generell, ja doch. Also, alle, die irgendwie edukativen Content machen, die blenden das ja jetzt nur noch ein. Und es geht nur noch darum. Oder sind wir irgendwann alle gesättigt und interessiert uns das vielleicht auch alles gar nicht mehr in ein paar Monaten? Weil das ja, also, vielleicht bin ich auch einfach nur in diesem Algorithmus drinne, aber mir wird das ja nur angezeigt.
Aber nee, gesättigt sind wir nicht, das wird ja immer mehr.
Meinst du, also ich
Das
kann mir
wird ja
irgendwie
immer
vorstellen,
mehr.
das platzt irgendwann, dass man dann niemanden mehr irgendwas abnimmt, oder?
Das könnte sein.
Ja, tatsächlich, was ich eben auch gesagt habe, dass so viel Content ist und man guckt ja auch gar nicht nach, stimmt das alles? Also ich bin schon in der Lage, dann zu hinterfragen, ob das richtig ist und das mache ich auch, aber oftmals nur, wenn es mich interessiert. Und
Genau.
man hängt so viel am Handy, leider auch zu viel manchmal und konsumiert dann irgendwelchen Mist. Und irgendwann bin ich es auch leid, dann scroll ich weiter, weil ich denke, interessiert mich gar nicht mit deinen Studien. Und ich glaube, dann hat man es aber vielleicht aufgeschnappt und hat dann, weiß dann vielleicht auch andere, die dann leichtgläubiger sind und verbreiten dann so falsche Aussagen.
Ja, wobei da muss ich jetzt auch dazu sagen, das bringt mich zu einem guten Punkt. Ich habe mich ja immer dagegen gewehrt, wenn Leute sagen, dass ich Wissenschaftskommunikation oder gar Aufklärung mache. Dafür ist Instagram der falsche Ort. Ja, ich sage immer, das ist wissenschaftliche Unterhaltung. Ja, da kann man das machen. Und das Ding ist, das kommt mir gerade, Hanna, das ist, also mir ist das natürlich bewusst, aber gerade wurde das so aktiviert in meinem Gehirn. Leute nutzen das ja wirklich zur Informationssuche und dann sind wir da falsch abgebogen. Weil Social Media ist toll und natürlich gibt es auch seriöse Quellen. Es gibt ja auch die FDA, die haben ja alle Social Media Seiten und so. Aber sich da wirklich die Welt von jemandem erklären zu lassen, da, also zwei Beispiele ist, werden manchmal solche Laien in meine Reels verlinkt, so als sollten die nochmal ein Peer-Review quasi machen, so stimmt das, was der da erzählt. Ne? Und da geht irgendwann also Autoritätsargument hin oder her, aber irgendwann vergeht ja dann auch die Lust, ne? Also wo man sich denkt, also was soll das? Und ja, jetzt habe ich natürlich das andere, was ich sagen wollte, vergessen, aber
Kenne ich.
fällt es mir wieder ein. Nein, aber das ist grundsätzlich der falsche Ort, sich da zu informieren. Ja, genau. Ein ganz wichtiger Punkt ist ja zum Beispiel, wie sich das auch verselbstständigt hat. Ich weiß nicht, ob ich diese Blutwerte-Debatte ein bisschen mitbekommt. Also da erzählen Medizinstudenten, und das ist völlig okay, das sind tolle Leute, ich kenne die teilweise auch, ja, von irgendwelchen Blutwerten, die ganz wichtig sind zu nehmen. Und manche davon sind sicherlich sinnvoll wissenschaftlich. Dann gibt es aber auch wirklich welche, was halt bescheuert ist. Also da wird gemessen, bis man irgendwas findet. Ne? Und dann schreiben denen Leute, ja, ich habe das meinem Hausarzt gesagt, der hat gelacht. Und dann kritisiert der Follower und der Mitfluencer, der Medizin studiert, den Hausarzt in so einer herablassenden Weise. Und das ist eine Dynamik, die nicht gut ist. Ne? Weil, das ist zum Beispiel auch beim Medizin-Content so, man muss jetzt bei so einem Hausarzt, ne, der Typ, der sieht am Tag, was weiß ich, 50 Patienten, wenn der Akutsprechstunde hat. Ja? Und wenn der zum Beispiel das Gefühl hat, dass ein Vitamin-D-Spiegel, der noch kein formeller Mangel ist, schon behandelt werden sollte, da ist bei so einem Allgemeinmediziner, da ist die klinische Erfahrung wirklich auch ein bisschen ein Punkt, ja. Und dass die sich das dann erzählen lassen müssen von irgendwelchen Medizinstudenten auf Instagram, das finde ich teilweise schon problematisch. Also vor allem, wenn es darum geht, wenn die irgendwie bei einem gesunden Leben helfen wollen, sollen sie machen. Ja, und den letzten, wenn ich noch sagen darf, was ja auch so eine Bubble ist, das sind die Abnehmcoaches. Das sind keine Ernährungsberater mehr oder Psychotherapeuten, das sind jetzt Abnehmcoaches. Also das ist was, wo du echt überhaupt keine Ahnung hast, was die eigentlich machen. Ich habe einen jetzt kennengelernt, der ist ein cooler Typ. Ich weiß bis heute noch nicht, was er gemacht hat. Was er sagt, ist er voll wirklich gut, der kennt sich gut aus. Aber da schießen ja Leute aus dem Boden, wo ich mir denke, so Leute, und gerade, ich meine, gerade Abnehmen ist ja eine Vorstufe von der medizinischen Intervention. Ne? Also man macht es zwar vielleicht nicht invasiv, also ich rede jetzt nicht von Ozempic oder so, sondern generell. Und das ist auch so eine Bubble, die da aus dem Boden schießt. Und das ist ganz, ganz komisch. Aber wir müssen halt auch eigenverantwortliche Menschen sein. Also ich bin niemand, der sagt, oh, das finde ich jetzt aber verantwortungslos. Nee, du kannst uns Menschen ja nicht vor jeder Information schützen.
Ja. Richtig, und so ein bisschen selbstständiges Denken sollte jeder haben. Das sollte man sich vielleicht auch mal bewahren. Und wenn man sein Handy mal auf Seite legt, die Kirche auch mal im Dorf lassen, wie man bei uns so schön sagt. Ich
Ja,
weiß gar nicht, ob
aber
es da
es ist
irgendwie
ja
einen
auch
anderen
bei uns in der
Ausdruck gibt.
Apotheke so. Wir merken das ja immer wieder, dass Leute sich online informiert haben oder wie oft kriege ich ein Handy hingelegt oder einen Screenshot hingelegt im HV. Und jetzt, wo du es mit Abnehmen gesagt hast, zum Beispiel, ja, die sagen ja auch online, dass ich da einfach die Abnehmspritze kriege und dann wird dann da hin und her diskutiert oder dass da dir ein Zettel hingelegt wird, hatte ich zuletzt mit einzelnen Aminosäuren, wo dann nur dieses eine Produkt bestellt werden soll, weil der und die das gesagt hat. Und für mich ist es dann auch teilweise total schwierig, ja, da den richtigen Punkt zu kriegen. Also ich weiß schon, dass die Leute, ich meine, wir haben auch Kunden, die sind gut informiert und es ist auch wichtig, dass sie sich vorher so ein bisschen informieren zu bestimmten Themen. Aber manche sind halt auch total fehlinformiert, um das dann wieder runterzukriegen, ist dann nochmal eine ganz andere Nummer teilweise.
Naja, und vor allem, es ist ja auch keine, Also das nennt man auch so ein bisschen False Balance, ne? Ich diskutiere ja, also ich kann ja nicht mit Argumenten eines Screenshots von Instagram zu einer PTA gehen und sagen, das wird jetzt eine Diskussion auf Augenhöhe. Also das
Ja.
ist ja auch das Problem, ne? Also dass man, naja, das ist doch eine Beleidigung im Endeffekt. Also da kommt jemand mit einem Screenshot von Instagram und meint dann mit Fachleuten in den Austausch gehen zu können. Und das ist ja schon so ein riesengroßes Problem. Aber bei Instagram kann man das so machen. Ja, das sagt dir niemand und das
Genau.
zahlt die Krankenkasse nicht.
Ja.
Dann eine Prise, wir wollen ja kranke Leute in Deutschland. Da drehen ja die Leute immer gleich ab. Und dann sind wir
Oder
problematisch,
die ganzen Videos, die anfangen mit, warum sagt dir das nicht dein Hausarzt? Deine Ärzte sagen dir das und das nicht. Und ja, dann ist man dann da so eine Stelle, die dann schnell angesprochen werden kann, weil du ja innerhalb von einer Minute eine Antwort von uns zu unterschiedlichsten Themen bekommst und denkst dir dann immer, was soll da noch kommen? Ja, also das Thema Abnehmen, dann das Optimieren. Ich meine, Longevity, ja klar, ein großes Thema. Und dass sich dann diese einzelnen Nahrungsergänzungsmittel rausgepickt werden. Deswegen finde ich das Thema Omega-3 halt, das können wir ja irgendwann nochmal aufmachen. So interessant, wie damals das Vitamin D tatsächlich auch aus dem Boden geschossen ist, wo wir mal in unserer ersten Folge drüber geredet haben, wo es vorher nicht so ein Thema war. Ja.
Ja, ich finde es auch
Ja.
verrückt, diese ganzen Videos. Und was man ja auch nicht vergessen darf, ich glaube, dass gerade es Apothekenmitarbeitende gibt, die diese ganzen Videos gar nicht konsumieren, vorne am HV-Tisch stehen und irgendwas gefragt werden und dann völlig perplex sind, wo das wieder herkommt. Dieser Trend, dass jetzt oder Sachen gefragt werden, merkwürdige Nahrungsergänzungsmittel, die dann erstmal gesucht werden müssen. Ich glaube, das finde ich auch
Ja.
schwierig.
Diese Säfte, ich will jetzt nicht sagen, wie die heißen, aber werden ständig irgendwelche Säfte hingelegt. Mit der
Säfte.
Zusammensetzung, ja, das ist sowas wie, wie hießen die früher diese Werbung im Fernsehen immer, die du nachts geguckt hast, wo dann was verkauft wurde? Kuh, also ja, genau.
Ja.
Das und sowas wird mir dann gezeigt und diese Schnipsel, keine Ahnung, die kannst du dann aber nur online bei dem Hersteller bestellen und das ist
Ja.
dann im Endeffekt irgend so ein Typ, der das in der Garage mixt und dann verkauft und so und dann einfach da so ein Label drauf macht.
Ich habe auch
Also.
einen Entsafter, mache ich auch.
Ja, wobei, und da kommt jetzt, ihr legt mir jetzt quasi den Elfmeter hin, euch Honig um den Mund zu schmieren. Ja, da ist es dann natürlich auch gut. Also, das natürlich, was nachts im Fernsehen läuft, na, da schläft man natürlich. Aber deswegen ist es ja gut, wenn man überhaupt auf Social Media aufmerksam macht, weil ich finde, man muss schon wissen, womit die Leute konfrontiert sind da draußen. Ja, und wenn halt irgend so ein Hausarzt sagt, ja, Instagram, das habe ich nicht und das interessiert mich nicht, naja, das sollte den vielleicht ein bisschen interessieren. Und so ist es natürlich eben in der Apotheke genauso. Ja, du musst da, und das ist ja, ich habe es in einem Live gesehen, das ist ja, ich finde es auch immer so spannend, wenn ihr irgendwo zu Gast seid, dass ihr sagt ja teilweise die für uns drei hier banalsten Dinge und die Leute reagieren, als hättet ihr das Feuer entdeckt vor deren Augen.
Ich muss
Ja?
ich wirklich mal
Nee,
lachen, ja.
im Ernst jetzt. Also nee, aber das ist ja nicht gegen die Leute geredet, sondern merkt man einfach, wie abwesend das noch ist. Und ich meine, das musst du natürlich schon wissen, wenn da jemand mit einem Screenshot von Instagram kommt, dass der da vielleicht schon 2 Jahre mit Bescheid wurde von seinem Lieblingsinfluencer. Und wenn du da dann halt sagst, als PTA oder in der Apotheke, wer auch immer da dann eben da ist, ja nee, das ist alles Schmann, so kriegst du den nicht, der geht dann nicht mehr dahin.
Genau.
Na, der bestellt sich das dann.
Ja, das ist es halt, ne? Und da muss man halt voll sensibel für sein, um das dann auch zu merken oder auch das Interesse ehrlicherweise auch dafür zu haben. Weil manchmal denkst du, dann kann ich diese Kraft jetzt aufwenden, um dieses Gespräch zu führen, ja oder nein, ne? Also ist es jetzt kurz vor 18 Uhr oder nicht? Und dann macht man es ja trotzdem, damit es einem nicht im Schlaf verfolgt, was der sich da zu Hause zusammenmischt aus irgendwelchen Pfirsichkernen oder so. Und das ist ja auch immer noch, also es ist ja genauso. Ja. Ich will noch ein Thema aufmachen. Du hast jetzt vorhin das Stichwort Sucralose gesagt und ich will jetzt einfach nur mal aus Konsumentensicht sagen, ich habe jetzt einfach das letzte Video auf TikTok gesehen, du sollst damit nicht backen, du sollst das nicht erhitzen, nimm das gar nicht zu dir. So, und jetzt nehmen wir an, ich habe gar nichts anderes mehr dazu gesehen. Ja, und das ist diese eine Aussage, die hängen geblieben ist, weil ich habe mich informiert darüber und die eine hat das gesagt.
Ja. War das die Zeitjournalistin?
Vielleicht.
Ja.
Ja. Genau. Das wurde mir ausgespielt. Ich sag doch, ich hänge da irgendwo fest.
Sagt sie in dem Video aber nicht. Sie sagt das in dem Video nicht.
Krass. Was sagt sie?
Sie framed
Siehst du?
das. Sie
Also ich
framed
kann das
das,
nicht mal
ja.
beurteilen. weil ich das
Ja, und
nur so
was soll
schnell
ich jetzt
gewesen
sagen? Ob, backst
Genau,
du
du
mit
hast es ja
Sucralose
eingeordnet.
etwa?
Nee, back eigentlich gar nicht viel. Ich habe gerade überlegt, wann habe ich das letzte Mal was gebacken? Nee, da weiß ich einfach nur, dass da ein Problem entstanden ist in dieser Social-Media-Welt zu der Dame. Und das ist das Letzte, was ich dazu gesehen habe. Und ich weiß, dass du Videos dazu gemacht hast. Also nicht zu ihr, sondern
Ja,
zu dem Thema.
Ja, doch, wir haben ja vor einem Jahr da was gemacht. Da machen wir dann off the record, gibt es noch eine kleine einen Hintergrundwitz für euch
Okay,
dazu.
spannend.
Naja, also die Sache mit der Sucralose ist ja folgende. Also eins, die Sucralose ist erstmal völlig unproblematisch bis zu dem ADI. Also überhaupt kein Problem. Und da kommt man auch quasi nicht hin. Gibt keine, es fördert nicht Diabetes, fördert nicht Krebs, das ist alles okay. Es gibt aber noch die Unsicherheit, was passiert, wenn man sie heiß macht. Ja, wie hitzestabil ist sie? So. Und da wurde, also es ist so, dass Studien gezeigt haben, wenn man die sehr stark erhitzt, dass die dann zerfällt und dass da dann zerfallen kann. Jetzt sind wir übrigens gleich, jetzt kommt ein Wissen, wie Wissenschaft denkt. Und was da zerfällt, könnte eventuell krebsfördernd sein. So, jetzt ist Punkt 1. Das sind allerdings oft Studien, die völlig unrealistisch sind. Da wird Sucralose einfach in eine heiße Pfanne gelegt. Da ist nichts anderes dabei. Ja, dann kennen wir manche Substanzen nicht und die Menge ist bis jetzt so gering, dass es überhaupt kein Problem zu sein scheint, aus den Studien, die wir kennen. Ja, so. Und das BfR, Bundesamt für Risikobewertung, hat 2019 gesagt: Leute, wir haben nicht genug Studien. Bis das final geklärt ist, raten wir ab, mit Sucralose zu backen. Sehr starke Formulierung für die Datenlage. Wenn man sich den ganzen Text anschaut und die Tabelle dazu, dann zeigen die vor allem, wir haben kaum Daten. Jetzt hat sich die EFSA nochmal damit beschäftigt. Die EFSA sagt in dem ganzen Bericht: Sucralose ist sicher, aber es wurde beantragt, dass wir prüfen sollen, was mit Backwaren ist. Und dann haben die gesagt, bis jetzt haben wir keinen Ansatzpunkt davon. Also ja, es wird möglicherweise instabil, das sehen wir schon. Wir haben aber bis jetzt keinen Anzeichen dafür, dass das Zeug, was da entsteht, eine Menge hat, die irgendwie relevant ist. Aber zu Hause beim Backen haben wir so viele Eventualitäten. Was ist da dabei? Wie lang backen die Leute? Wie heiß backen die Leute? Und bevor wir nicht für diese Eventualitäten eine breite Studienlage haben, approven wir nicht die Verwendung in Backwaren. Die raten nicht davon ab. Die sagen nicht, es ist gefährlich. Die sagen nur, wenn ihr von uns den Stempel wollt, dass Sucralose in Backwaren dass das erweitert werden sollte auf Backwaren, dann bringt uns bitte mehr Daten. Ja, aber, und da zitiere ich den Menschen, der eigentlich Sucralose hasst wie die Pest, weil er damit überhaupt kein Geld verdient, Christian Wolf, ja, er sagt, die sicherste Variante ist natürlich weder Zucker noch Sucralose, sondern Wasser. Also wenn man jetzt auf Getränke geht oder so. Aber was man hier bitte, und deswegen machen wir ja auch Reels dazu, sehen muss: Das ist ja nicht so, dass Leute einfach Sucralose erhitzen, sondern die wollen es halt süß haben. Und was ist die Alternative zum Süß? Zucker. Und da ist die Sucralose, gewinnt sie immer. Und dann muss man bitte immer noch dazu sagen, hat auch ein Lebensmittelchemieprofessor gesagt, Honig dürfte man dann keinesfalls erhitzen, weil da passiert ja auch einiges. Aber das ist ein Lebensmittel. Da muss die EFSA sich gar nicht zu äußern. Ja, aber was wichtig ist, und die Leute, die sollen das lesen oder sie sollen die Klappe halten, weil es ist viel und kompliziert. An keiner Stelle schreibt die EFSA, backt nicht mit Sucralose. Sie schreibt nirgendwo, es ist gefährlich, es verursacht Krebs. Sie sagt nur, bevor wir nicht ausreichend Daten haben, was unter diesen ganz verschiedenen Bedingungen passieren kann, weil die würden natürlich dem Verbraucher dann gerne sagen, eine halbe Stunde bei 150 Grad, länger bitte nicht. Können wir momentan nicht. Und dann sagen die, so lange machen wir kein Stempel drauf. Genau. Und hier ist auf der anderen Seite eine gewisse Obsession vorhanden.
Das ist
Genau.
richtig crazy. Und danke, dass du das
Nee,
so gut erklärt
aber
hast.
das,
Ja.
aber das merkt man ja auch in Reels. Es geht ja dann darum, dass Leute unter so ein Reel schreiben, ja, aber Sucralose macht Hirntumore. Da merkst du hast überhaupt nicht verstanden, dass es gerade um Erhitzen geht. Also
Ja.
das verstehen die Leute ja
Und das meine
sowieso
ich, ja,
überhaupt
aber
nicht.
verstehst du, und das meine ich mit dem Aufschnappen. Man hat das Letzte gelesen, gehört dazu und dann, ja, passt schon irgendwie. Ja.
Ja,
So ging es mal tatsächlich als kurzes Beispiel in irgendeiner Marktcheck-Folge, ging es um Waschmittel, Weichspüler, irgendwas. Ich habe sie nicht gesehen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war dann im Bekannten- und Freundeskreis Aber Weichspüler darf man nicht mehr benutzen, die oder irgendwo ist Asbest drin. Es war was ganz anderes, glaube ich, drin.
Ja.
Aber das hat man sich gemerkt, dass Asbest drin ist. Und dann wird es so, wurde es am Geburtstag so im Familienbekanntenkreis erzählt und ich habe da gesessen und ihr glaubt jetzt alle, dass ein Weichspüler Asbest drin ist.
Ja, und das ist es halt.
Ja.
Also, es wird immer spannender, wie sich diese Information, also ich meine, es ist ja toll, dass wir alle so schnellen und guten Zugang zu allen Sachen, die wir so in unserem Leben wissen wollen, haben. Mhm. Ja, das hätte man sich ja niemals ausmalen können in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, aber
ja,
ja, es ist schon, schwierig.
Es ist auch so, ich habe mich auch lange dagegen gewehrt. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, wieso, weil ich mich jetzt nicht mehr so wehre, warum ich ein bisschen jetzt gewachsen bin in letzter Zeit. Ich wollte ja, mein Publikum war ja schon eher ein gebildetes Publikum, die so Nuancen verstehen. Interessiert keine Sau. Ja, ist mir aufgefallen.
Tut mir leid.
Genau. Und ich habe mich aber lange gewehrt, das Ganze halt so ein bisschen unterkomplex zu machen. Ja, wir hatten neulich eine Situation, haben mit Anastasia, meiner Freundin, Reel gedreht. Ich habe Vorschlag gemacht, sagt sie, das findet sie zu unterkomplex. Ja, so habe ich auch gedacht. Aber mittlerweile, auch so ein bisschen mit einem anderen Blick, merkt man einfach, es interessiert keine Sau. Deswegen machen wir so Reels wie Backen mit Zuckerlose oder Rotwein trinken. Ne? Und das muss man den Leuten halt einfach zeigen. Und wenn die dann auf Leute hören, die eine Ahnung haben, dann ist es immer noch besser. Und nur noch bitte einen Schlusssatz zur Sucralose. Wir haben ja vor allem auch das Problem, man muss es relativ setzen. Wir alle, ich habe hier einen koffeinfreien Kaffee getrunken gerade, der war ziemlich heiß am Anfang, krebserregend, ja, beziehungsweise wahrscheinlich krebserregend, meines Wissens, nach der IARC, ja. Bei Sucralose wissen wir das noch gar nicht, wir schießen aber auf die Sucralose und das ist auch ein Problem. Und dann, womit du, am Schluss noch, womit du jetzt noch ein anderer Punkt dazu, womit du auch konfrontiert bist, wir haben gerade gesagt, die Leute diskutieren am Thema vorbei. Du kriegst ja da manchmal auch so Kommentare, ich sag's ja immer, traue keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Und dann kannst du, das ist natürlich dann Resignation, ne, wenn die Leute dann so kommen. Genau.
Ja, aber jetzt, genau, weil du sagst auch zum Schluss oder generell zum Schluss, weil du jetzt...
Nee, zum Schluss von meinem Monolog. Ja, zum Schluss genau, von meinem Monolog.
Das passt jetzt einfach, ob es da jetzt was gibt, was du dir für Social Media wünschst oder was man da anders machen könnte, zu falschen wissenschaftlichen Aussagen jetzt einfach.
Ich bin da null irgendwie dafür, dass das reguliert wird oder so.
Nee.
Mir wäre es... Nee, überhaupt nicht. Nee, okay. Ich bin kein Freund von Regulation. Hanna hat gesagt, man muss selber denken, ja. Und vor allem, du kannst die Leute eh nicht vor allem schützen. Ich fände es gut, wenn wir wieder mehr Härte vertragen würden bei Social Media, wenn es um wissenschaftliche Diskussionen geht. Wir haben da nämlich mal einen hochgenommen von diesen Möchtegern-Wissenschaftskommunikatoren. Diese Person, ich sage nicht, ob männlich oder weiblich, hat eine Aussage getroffen, eine Studie eingeblendet. Und das, was er eingeblendet hat, wörtlich sagt genau das Gegenteil von dem, was er sagt. Dann waren in den Kommentaren, haben wir ein Reel zugemacht, waren in den Kommentaren, ja, ihr schadet aber der Wissenschaftskommunikation. Da habe ich gesagt, Freunde, jetzt Moment, wir machen nicht das Gleiche. Also wenn ihr Wissenschaftskommunikation macht, mache ich was anderes. Wir brauchen da auf alle Fälle wieder mehr Härte und weniger Appreciation von irgendwelchen Leuten. Ja, es gibt Leute, die sagen das Richtige, sie wissen aber nicht, warum das richtig ist. Und dann sollten Leute, die eine Ahnung haben, das nicht liken, selbst wenn es richtig ist. Das sehe ich leider häufig. Ja? Und man sollte sich mit den Leuten teilweise auch ein bisschen beschäftigen. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Also wer die Leute so sehen, das ist auch immer ganz interessant. Aber ich habe da keine Tipps. Im Endeffekt am besten gehst du auf meine Seite und was ich da sage, stimmt. Das ist eigentlich das Cleverste. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ein Witz, aber ich meine das insofern ernst, weil ich würde es nicht machen. Ja? Also ich kann das auch wirklich sagen, ich habe in der Zeit keinen inhaltlichen Fehler gemacht, seitdem ich Social Media mache. Ja, ich habe mich jetzt 2-3 Mal im Ton vergriffen oder mich lustig gemacht über Sachen, wo man sich nicht lustig machen sollte. Aber das ist gar nicht so schwer, übrigens. Du musst einfach nur gucken, was du da machst. Aber es gibt halt so ein paar Accounts, wo ich sage, dass das passt und ganz viele andere Sachen. Da merkst du auch einfach, wenn du dich ein bisschen auskennst, der zum Beispiel der G-Influencer heißt der. Das ist ein, ich weiß gar nicht, was der Biotechnologie oder irgendwie sowas. Der macht so Content zum Thema, vor allem Übergewicht, ja, der war selber sehr stark übergewichtig, also BMI von irgendwie über 40 als Kind gehabt und so, immer noch voll auf, also macht jetzt Bodybuilding wie verrückt Und der forscht halt teilweise in dem Bereich, so richtiger Molekularbiologe, der hat 2000 Follower. Der ist aber jemand, der sich wirklich mit den Mechanismen auskennt. Der weiß, wie eine Abnehmspritze wirklich funktioniert. Ja? Aber solche Leute, die will man halt nicht hören.
Ja, aber dem folge ich
Leider.
übrigens. Wollte ich nur mal
Ja,
sagen.
klar.
Ja,
Ja, den
richtige
könntest du mal
Bubble.
einladen.
Ja,
Ja,
gute
wobei
Idee.
der natürlich eigentlich, ja, wobei der kann halt wirklich zu dem Thema kann er natürlich reden. Da kennt er sich sehr gut aus, aber ich weiß ja nicht, ob das ein Thema, also ob ihr so ein spezifisches Thema
Och,
so
ich frage ihn
füllend
einfach, wie
macht.
wichtig
Ja,
er die
Team
Apotheke
Bubble.
vor Ort findet.
Genau.
Wir sehen den wahrscheinlich Ende der Woche, dann werde ich ihn auf die vorbereiten, sagt, die haben Anteile bei einer Online-Apotheke. Der muss
Oh.
sagen, findet das schlimm.
Genau, von Günther. Vielen Dank, lieber Janosch, für deinen Einblick in die Studienlagen und auch für dein Content auf Social Media. Und falls ihr Janosch noch nicht folgt, dann tut das doch jetzt bitte. Du darfst noch mal gerne deinen Instagram-Namen sagen, damit ich nicht.
Dr. Japp und dann Unterstrich, weil Dr. Japp war belegt.
So ist es bei mir auch bei meinem mit dem zweimal Unterstrich, aber good to know, wir haben ja noch eine Caption hier, wo da alles nochmal mit drin steht. Dann könnt ihr Janosch ja
Ja.
mal folgen.
Und ich habe mal auf die Schnelle recherchiert. Ich glaube, ich war der erste und einzige Gast, der zweimal da war. Kann das
Richtig?
sein? Na? Ich habe
Ist
das
das
nochmal
richtig, Hanno?
so kurz angeschaut. Also ich habe es jetzt nicht, aber selbst wenn nicht, wären wir natürlich trotzdem
Wenn nicht, kommst du noch ein
gekommen.
drittes Mal. Wir finden immer was.
Wollte ich gerade
Ja,
sagen.
wir sind sehr froh, dass du dir die Zeit nimmst.
Nee, war super gerne. Ich habe ewig keinen Podcast mehr aufgenommen. Ich habe ja meine eingestellt, weil ich weiß, was das für eine Arbeit ist und weil das nicht mein Medium ist. Das war zwar immer ganz schön, mit den Leuten so ein bisschen zu quatschen, aber wenn du das gut machen willst, dann steht das in keinem Verhältnis. Genau. Nee, es hat mich wieder sehr gefreut und ich glaube, demnächst kommt ja noch jemand aus meinem Dunstkreis, ne?
Da freuen wir
Richtig.
uns schon sehr
Genau.
drauf,
Freuen wir
ja.
uns auch
Ja.
sehr drauf. Ganz
Ja.
viele wichtige und heiße Themen hier bei Apoplausch. Und ja, wir sagen vielen Dank für dein
Gerne.
Interview hier und wir hören uns in der nächsten Folge.
Tschüss.